Mein Name ist Axel Beckert. Ich habe so gewisse Ansprüche an mein eigenes Netzwerk zu Hause, wie ich möchte eigentlich immer...
Halt, Moment, wir haben noch...
Wir haben Zubehör.
Genau.
Okay,
genau.
Gut.
Genau, so aufsetzen.
Ja, mal schauen, wie das mit der Brille funktioniert.
Dann starte ich an. Genau, jetzt musst du das da noch irgendwie...
Irgendwas höre ich, ja.
Ja.
Sogar wir.
Ihr hört auch was. Und ich höre mich richtig laut.
So kann ich... Laut ist gut.
Komm, machen wir es so. Da unten ist es hoch am Tisch. Wenn es reinpasst, geht da rein. So, Stoff. Okay, besser. Ja, ich fange mal an. Mein Name ist Axel Beckert. Ich habe ein bisschen Ansprüche an mein Heimnetzwerk. Ich will eigentlich auf all meine Rechner von überall aus drauf zugreifen und das am besten auch dann, wenn irgendwie bei meinem ISP das IPv6 mal wieder kaputt ist oder irgendwo beim Rechner, wo hinter Carrier Grade NAT ist, ich jetzt nicht unbedingt gerade das VPN an. VPN habe ich, aber vielleicht ist mal die VM, wo der Endpunkt ist, kaputt. Und mit Tor komm ich eigentlich ganz leicht trotzdem auf all meine Maschinen drauf. Und wie ich das mache, will ich ja einfach mal heute erzählen. Na, so geht. Die Folien gibt es unter der URL auch online. Wer zu faul ist zum Mitschreiben, sollten aktuell sein. Ist HTML, kann man im Browser angucken. Ja. Was ich erzählen will, ganz kurz, was ist Tor überhaupt? Dann aus Erfahrung mit dem letzten Vortrag, wo das Netzwerk am einen Ende vom Pult wunderbar tat und am anderen Ende vom Pult nicht. Erstmal einen Druckendurchlauf mit Beispielen und am Ende dann die Demo auf dem Raspberry Pi. Den will ich einfach während dem Vortrag komplett frisch aufsetzen und am Ende haben wir einen Tor-Hidden-Service, wo ihr eigentlich auch dann theoretisch drauf zugreifen könntet oder solltet. So. Ja, was ist Tor? Tor ist eigentlich ein Anonymisierungsnetzwerk, das zwar nicht den Fingerabdruck oder die Cookies aus eurem Browser rauslöscht oder sie nicht weitergibt, sondern es sorgt einfach dafür, dass man nicht direkt die IP-Adresse sieht, von der er kommt. Also im Großen und Ganzen, man verbindet sich mit dem Tor-Netzwerk, kann dann zum Beispiel über einen SOX-Proxy oder über Anwendungen, die direkt dafür geschrieben sind, über das Tor-Netzwerk ins Internet. Und Tor heißt das Tor funktioniert so, dass man sich mit einem Knoten verbindet, der leitet die Verbindung an einen weiteren Knoten weiter, ohne ihm zu sagen, woher sie kommt. Der leitet sie an einen dritten Knoten weiter, ohne zu sagen, woher, von welchem anderen Knoten sie kommt, und der leitet es dann wieder ins Internet raus. Und entsprechend bei jeder Verbindung kommt man irgendwo anders im Internet raus. Und wenn man nicht irgendwie auf Cookies oder irgend sowas schauen kann, kann man im Normalfall nicht leicht rausfinden, wo die Verbindung ursprünglich herkommt. Es gibt aber auch noch eine andere Sache, nämlich eben die Hidden Services. Das heißt, mein Tor-Programm, das auf meinem Rechner läuft, das mir die Verbindung ins Internet oder ins Tor-Netzwerk ermöglicht, kann auch gleichzeitig sagen, hallo, ich habe hier einen Service bei mir laufen. Wenn jemand unter der Adresse, auf die kommen wir nachher noch, mich erreichen will, dann geht das direkt übers Tor-Netzwerk und gar nicht mehr ins Internet raus. Das heißt, ich gehe ins Tor-Netzwerk und komme irgendwo im Tor-Netzwerk raus. Und ansonsten, Tor kann eigentlich für alle Verbindungen genutzt werden, die eigentlich über TCP/IP gehen. Das heißt, eine Stateful, eine Verbindung, die einen Status hat, Zustand, mehr Deutsch, wo also nicht einzelne Pakete, die unabhängig voneinander sind, drüber gehen, sondern wirklich man baut eine Verbindung auf, man baut sie wieder ab. Und auch DNS, also abfragen, was ist denn die IP-Adresse für den Rechnernamen www.google.de oder so, kann man auch über das Tor-Netzwerk machen. Was nicht über das Tor-Netzwerk geht, ist UDP, was von den meisten VPN-Verbindungen zum Beispiel genutzt wird. Was man so in den Nachrichten normalerweise hört, ist, dass die bösen Jungs Tor benutzen, weil auch die wollen natürlich nicht, dass man rausfindet, wo sie sitzen. Es gibt aber auch noch diverse, was soll man sagen, weniger anrüchige Methoden, Gründe, Tor zu nutzen. Ich zum Beispiel beruflich, ich sorge dafür, dass bei uns in der Uni das Netzwerk einigermaßen sicher bleibt, kämpfe viel gegen Phishing. Und wenn ich einer Phishing-Seite auf der Spur bin, will ich nicht, dass die Phishing-Seite mitkriegt, dass ich auf der Spur bin. Das heißt, ich schaue mir die normalerweise über das Tor-Netzwerk an, damit diejenigen, die sie betreiben, nicht unbedingt wissen, welcher der angegriffenen, welche der angegriffenen Firmen jetzt ihnen gerade auf die Spur gekommen ist oder da versucht herauszufinden, wie man gegen sie vorgehen kann. Zum Beispiel eine Methode. Anderes typisches Beispiel sind Journalisten, die nicht, die unentdeckt bleiben wollen, im Sinne von, sie wollen nicht, dass man dann nachher irgendwie gegen sie vorgeht, also wenn sie irgendwas irgendwo ermitteln in einem etwas anrüchigeren Gebiet oder in Staaten, die eigentlich Zensur machen und sie die Infos irgendwie aus diesen Staaten raus haben wollen zu ihren Nachrichtenagenturen. Also es gibt viele Gründe, Tor zu nutzen. Und einen weiteren will ich eben euch hier vorstellen. Und zwar kann man Tor im Prinzip als öffentliches VPN missbrauchen. Öffentlich im Sinne von, jeder kann es benutzen. VPN im Sinne von, die Daten gehen nicht im Klartext durchs Internet, sondern sind eben über dieses Tor-Netzwerk getunnelt. Und sie können eben potenziell auf jeden, sie können jeden, der am Netzwerk teilnimmt, kann man damit erreichen, wenn er erreicht werden will. Also sprich, wenn man einen Hidden Service, wie ich euch nachher zeigen will, einrichtet. Und zwar, das Schöne ist, man braucht dazu keinen eigenen VPN-Server, der irgendwo im Internet eine feste IP haben muss. Es ist egal, welches Routermodell zu Hause steht, wie konfigurierbar oder nicht konfigurierbar das ist. Man muss es gar nicht anfassen, es geht durch. Oder wenn man zum Beispiel bei Unity Media Carrier Grade vor sich hat, das heißt, der eigene Router macht einmal eine Netzwerk-Adress-Translation, also Übersetzung NAT, Network-Access-Address-Translation, so rum. Das heißt, die IP-Adressen, die die Rechner hinter dem Router haben, sind vorne wieder andere und der sitzt selber nochmal hinter so einem gleichen Router und von außen sieht man bloß den äußersten und kommt dann gar nicht ran, kann ihn auch gar nicht umkonfigurieren. Weiß nicht, ob es in Deutschland immer noch die Zwangstrennung gibt bei der Telekom mit alle 24 Stunden einmal DSL abkappen und dann nachher andere IP-Adresse haben. Das ist auch kein Problem. Und man braucht auch nicht irgendeinen dünnen DNS-Service, wo man immer wieder sagt, hallo, und meine aktuelle IP-Adresse ist so, bitte tu meinen Namen so und so unter, jetzt unter der IP-Adresse für. Und das sind alles Sachen, die man mit Tor nicht braucht, wenn man da so einen Hidden Service einrichtet. Alles, was es dazu braucht, zum Beispiel auf einem Debian oder Ubuntu, ist das Paket Tor. Ich gehe mal davon aus, bei anderen Distributionen heißt das auch Tor. Was hier jetzt noch einfach mit ist, selbst die zusätzlich empfohlenen Pakete vom Paket Tor sind nicht notwendig. Sie sind vielleicht hilfreich, aber nicht notwendig. Und was man natürlich auch noch braucht, ist ein Dienst, den man anbieten möchte auf seinem Rechner. Typischerweise ist das irgendwie ein Webserver oder eben ein SSH-Server. Bei Debian werden das irgendwie die Pakete Apache 2, Nginx, je nachdem, was ihr so mögt, oder eben OpenSSH-Server, wenn man einen SSH-Server erreichbar machen möchte über Tor. Anfangen möchte ich mit dem Webserver, weil das so das typische Beispiel ist. Irgendeine Webanwendung, die man erreichbar haben will, was weiß ich, hat vorher irgendwas von Heizungssteuerung gehört und ähnlichem, oder vielleicht auch einfach bloß das Monitoring-System, das einem sagt, in welchem Zustand die eigenen Rechner alle sind. Und wenn man Tor installiert hat per Paket, dann gibt es unter etc/tor eine Datei tor.rc. RC ist so die typische Unix-Endung für Konfigurationsdateien. Und da sind die Sachen im Prinzip schon vorgefertigt drin, nur auskommentiert. Und das sieht dann, bei Debian sieht es so aus als Beispiel. Und da macht man einfach diese beiden Kommandozeichen vorne weg, damit das nachher so aussieht. Die erste Zeile sagt, wo sind die Metadaten oder wo werden die Daten für diesen Hidden Service gespeichert. Man kann mehrere Hidden Services gleichzeitig betreiben, auch unter verschiedenen Adressen. Und im Prinzip eine Adresse ist pro Verzeichnis. Und die zweite Zeile sagt im Prinzip, dass man gerne auf Port 80 einen Hidden Service haben möchte. Und das sollte alles, was da reinkommt, weitergeleitet werden auf die Localhost-Adresse 127.0.1 und dort auch wieder Port 80. Danach einmal Tor die Konfiguration neu laden lassen und dann wird dieses Verzeichnis angelegt. Und es sind zwei Dateien drin, einmal Hostname und einmal Private Key. Private Key ist im Prinzip ein digitaler Schlüssel, der wurde neu generiert, ist einmalig, weil zufällig ausgewürfelt, nach kryptografisch sicherem Zufall. Und der bestimmt auch den Hostnamen, unter dem ihr erreichbar seid. Das heißt, ihr könnt euch den nicht aussuchen, sondern der Hostname wird ausgewürfelt sozusagen. Und der Private Key ist sozusagen das, was wer den hat, der kann diesen Hostnamen kann unter diesem Hostnamen einen Hidden Service anbieten im Tor-Netzwerk. Das heißt, den sollte man schützen. Deswegen ist er hier auch nur für den Benutzer Debian Tor, wie es unter Debian halt heißt, der Benutzer lesbar. Und im anderen steht dann drin der zugehörige Hostnamen. Das ist einfach hier ein Beispiel aus dem Zeitpunkt, wo ich die Folien gemacht habe. Funktioniert nicht, braucht ihr euch nicht, braucht nicht ausprobieren. Habe ich schon mindestens zweimal überschrieben, das Image. Aber einfach so als Beispiel, die sehen dann halt irgendwie so, sind Buchstaben und Ziffern ungefähr alle, glaube ich, gleich lang. Nichts, was man sich irgendwie merken kann. Es gibt Leute, die generieren sich so lange neue Keys, bis der Name irgendwie ein bisschen merkbar ist. Aber für einen Vortrag reicht einfach so ein Standardbeispiel. Und die Endung ist immer .onion. Deswegen, weil Tor ist ursprünglich meine Abkürzung gewesen für The Onion Router, also der Zwiebelrouter, weil er halt die Verbindung immer so wie Zwiebelschalen einpackt in mehrere Tunnels, bis es dann hinten irgendwo da aus dem Tor-Netzwerk rausfällt oder eben ganz drin bleibt. So. Und wenn man darauf zugreifen will, allgemein auf das Tor-Netzwerk, aber eben speziell auch auf den eigenen Dienst, einerseits kann man das machen, ohne speziell Software zu installieren, weil es Gateways gibt, also Dienste, die einem einen Zugang ins Tor-Netzwerk anbieten. Und man hat ja gesehen vorhin diese .onion-Adresse und da hinten einfach das .to, was eine Top-Level-Domain ist, und .cab ist auch eine Top-Level-Domain, hinten dran. Und dann haben sich halt Leute diese Domain registriert und können dann dort Subdomains vergeben. Und die tun dann im Prinzip automatisch alles, was da reinkommt, in Tor-Adressen umsetzen und versuchen aufzurufen. Das geht sogar per HTTPS hier. Nachteil, insbesondere für Leute, die Tor wegen der Privatsphäre nutzen, das geht natürlich bis dorthin ganz normal durchs Internet und jeder, der irgendwie eure DNS-Requests mitlesen kann, weiß auch, wo ihr hin verbinden wollt. Es ist alles andere als anonym. Aber es funktioniert ohne lokale Softwareinstallation. Umgekehrt, wenn man ein bisschen Software lokal installieren möchte, gibt es zum Beispiel den Tor-Browser, ist auch ein Tor-Projekt. Das ist ein Firefox Extended Support Release oder wie es heißt, oder Enterprise Support Release, ich kann es mir nie merken. Das, wo nicht alle sechs Wochen ändert. Ist aber ausgelegt, dass es auf jeden Fall immer über Tor geht. Es kommt auch eine Tor-Implementation direkt mit, eine offizielle. Und man sieht auch schön in der grafischen Oberfläche, kann man nachschauen, ich bin jetzt über einen Tor-Rechner in Frankreich verbunden, der nächste Tor-Rechner sitzt in Ungarn und raus komme ich dann in Deutschland zum Beispiel, irgendwie sowas. Und das ändert im Prinzip mit jeder Verbindung. Und in Debian, ich glaube auch Ubuntu, gibt es das Paket Tor Browser Launcher. Da gibt es irgendwelche Problemchen, weswegen er nicht direkt paketierbar ist. Ich weiß gerade nicht auswendig warum. Und Tor Browser Launcher tut beim ersten Mal die offiziellen Tor Browser Binaries vom Tor Projekt runterladen und lokal installieren irgendwo unter .local share Tor Browser. Braucht man ein bisschen Platz im Home-Directory, ich weiß nicht, lass es 50, 60, 70 Megabyte sein, aber dann kann man nachher direkt darauf zugreifen, eben dann unter dieser Onion-Adresse ohne irgendein Top-Level-Domain dran. .onion ist übrigens mittlerweile offiziell reserviert für das Tor-Netzwerk, also es kann keiner sagen, ich betreibe jetzt eine neue Top-Level-Domain und ich nenne sie .onion. Geht nicht. Eben aber. oben, das hier ist sozusagen die leichte Variante, und wenn es euch nicht um die Privatsphäre geht, sondern primär um die Erreichbarkeit, wie mir in dem Fall, tut es im Zweifelsfall auch einfach das. Deswegen der Aufwand. Und wenn man dann auf dem Raspberry Pi oder einfach am eigenen Rechner mitschauen will, wie das funktioniert, machen wir nachher vor allem. Zum Schauen, wenn der Raspberry Pi dann frisch installiert ist, dass der auch, dass da wirklich Zugriffe kommen. Ihr seht nachher auch, die kommen alle von 127.0.0.1, also von Localhost. Insbesondere bei der Apache-Standard-Konfiguration hat Localhost besondere Rechte. Der darf auf manche Sachen zugreifen, auf die andere Adressen, IP-Adressen nicht zugreifen können. Entsprechend ist man im ersten Moment, wenn man die Standardkonfiguration nimmt, etwas mehr exhibitioniert als in einer normalen Apache-Konfiguration. Zum Beispiel, wenn man irgendwie es gibt ein Modul, das einem den Serverstatus anzeigt vom Apache, was per Default nur per Localhost erreichbar ist, das wäre dann auch über das Tor-Netzwerk erreichbar. Will man vielleicht nicht. Sollte man einfach aufpassen, aber das ist mehr zum eigenen Schutz und weniger der Privatsphäre wegen. Einfach immer dran denken, auch wenn man diese Adresse kennen muss, theoretisch kann jeder dann auch darauf zugreifen, wenn ihr es darauf zugreifen könnt. Weil es ist wie wenn es im Internet steht, bloß nicht ganz so sichtbar. Ja, SSH als Tor-Hidden-Service funktioniert im Prinzip genauso. Wenn man im SSH ist Port 22, auch hier ist das Beispiel schon in der Tor-RC drin, und das halt weiterleiten auf Localhost Port 22 und wieder Service Tor Reload machen. Wenn man kein neues Hidden Service Direktive reinmacht, ist das unter der gleichen Adresse wie der vorher schon eingerichtete Webserver erreichbar, bloß halt eben Port 22 statt Port 80. Wenn man einen eigenen Hidden Service Dir Eintrag davor setzt, kriegt es nachher einen anderen Hostnamen, wenn man die vielleicht irgendwie nicht zeigen will, dass sie auf den gleichen zeigen, auf den gleichen Rechner oder im gleichen rauskommen, kann man das machen. Ist auch im Beispiel in der Tor-RC so drin. Das hat gezeigt, dass man in verschiedenen Verzeichnissen verschiedene Tor-Hidden Service Adressen bekommt. Ja, hier ist der Zugriff jetzt etwas weniger trivial als beim Webbrowser, weil die ganzen Anbieter von Gateways können das natürlich nur mit Port 80 machen, weil HTTP eben erlaubt, je nach angefragten Hostname, der wird mitgesendet vom Webbrowser, hinten dran die Daten woanders herzuholen. Das geht bei SSH nicht, und deswegen muss man SSH A selber sagen, bitte benutzt den Tor-Service via SOX-Proxy, das geht mit der Option Proxy-Command, das ist eigentlich eine Konfigurationsdirektive, die in die Konfigurationsdatei gehört. Da kann man bei SSH angeben mit minus klein o, und da gibt es mehrere Tools, die das können, zum Beispiel ich benutze einfach Netcat, weil es ein bisschen einfacher und es ist halt eher der Oldschool-Stil. Kann man sagen, ja bitte nimm SOX-Proxy-Protokoll Nummer 5, also Generation 5, da geht dann auch DNS nämlich dann durch den SOX-Proxy, und benutzt als SOX-Proxy Localhost Port 9050, das ist der typische Port für den Tor-SOX-Proxy, und %H und %P sind im Prinzip die Angaben, das ist der Hostname, wo ich hin will, und %P ist die Portnummer, wo ich hin will, falls man mal nicht Port 22 macht. Ja, ich soll die Telegram abschalten, wenn ich Vorträge hält. Und dann eben noch Username und diese Anhängeradresse, die ich vorher hatte. Es gibt auch noch ein Tool, was genau dafür gemacht ist, das heißt Connect Proxy als Paketname bei Debian. Der Befehl heißt einfach nur Connect. Syntax ist ein bisschen anders und es braucht irgendwie noch Umgebungsvariablen, sonst fragt es jedes Mal nach einem Passwort. Ich finde das ein bisschen mühsamer, deswegen nehme ich normalerweise das Netcat. Eben ist auch das ältere Tool von beiden. Und damit ich das nicht jedes Mal diesen riesenlangen Stons tippen muss, kann man das in die .ssh-config-Datei eintippen. Einmalig, sag mal, ich will unter dem Host alias mein Rechner via Tor, will ich verbinden mit dem Rechner die jetzt schon allseits bekannte Adresse. Und das Kommando ist eben hier Netcat mit diesen Optionen oder wenn man es mit Connect Proxy machen möchte, ist es hier eben auch ein bisschen länger. Aber dann kann ich einfach sagen SSH, mein Rechner via Tor und er verbindet mich automatisch über das Tor-Netzwerk mit meinem Rechner zu Hause. Ist halt schön, wenn dann irgendwo zwischendrin irgendwo keine Möglichkeit ist, drauf zu kommen im Carrier-Gradnet oder auch wenn mal in der Firma der Jump-Host ausfällt, muss man allerdings dann immer schauen, ob das mit der Firmenpolicy übereinstimmt, dass man sowas macht. Ja, und dann kommt das Übliche bei SSH, er kennt den Rechner noch nicht, den haben wir ja gerade erst eingerichtet und will den Fingerabdruck überprüfen lassen. Und ich empfehle jedem, das auch wirklich zu tun, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, auch wenn manche Sysadmins diese Möglichkeit nach wie vor nicht bereitstellen, aber hier sind wir ja selber am Werk, können das also, das ist das, was mich SSH fragt. Und jetzt kann ich auf dem Raspberry Pi zum Beispiel mit diesem Befehl hier nachschauen, er sagt hier ECDSA, Elliptic Curves, Digital Signature Algorithm, also muss ich da unten nachschauen, in ETC SSH gibt es SSH, Host und dann eben wieder diese Kombination ECDSA, unterstrich key.pub, es gibt den ohne .pub ist der private Key und mit .pub ist der öffentliche Key und den kann ich als User auch lesen und den Fingerprint kann ich von beiden erzeugen, also mache ich das hier als Benutzer, SSH keygen -l zeigt mir einen Fingerprint an, minus -f sagt, welche Datei ich einlesen soll und dann müsste einfach hier genau die gleiche, hoppala, nein, später, der gleiche String rauskommen. Und falls das so ist, kann ich oben bei der SSH sagen, ja, ich bin mir sicher, das ist der richtige, den bitte merken ab sofort und meckern, wenn es in Zukunft plötzlich ein anderer Key ist. Genau. Typische Fragen. Geht das auch mit HTTPS? Wie gesagt, bei den Gateways schon, weil die von außen erreichbar sind, weil man die Domains überprüfen kann. Innerhalb vom Tor-Netzwerk geht das nur mit selbstsignierten Zertifikaten, die man auch im Browser dann bekannt machen muss von Hand zu Fuß. Das ist mühsam und nicht ganz einfach. Es besteht aber Hoffnung, dass das in Zukunft geht. Es gibt beim Certificate Authority und Browserforum, CAB-Forum, entsprechende Bemühungen unter Punkt Onion wirklich auch Zertifikate ausstellen zu lassen. Momentan würde eine Registry, die das macht, oder eine Certificate Authority, die das macht, rausfliegen aus dem Browser, weil es nicht den Regeln entspricht. Aber es gibt eben Bemühungen, Regeln dafür einzuführen, dass das möglich ist. Im Moment eben nicht, aber was nicht ist, kann auch werden. Und ich bin da recht zuversichtlich. So, wir haben im Vortrag vorher von Andreas auch schon was kurz von Mosch gehört. Das funktioniert eben über UDP, benutzt SSH als Authentifizierungsmethode, aber noch ein anderes Protokoll. Aber weil es halt UDP benutzt, um gegen Lag anzukämpfen, geht das halt momentan vorerst nicht, weil Tor nur TCP kann. Und TCP über TCP, wie man irgendwie OpenVPN oder so nochmal drüber laufen lassen will, hat dann mehr Nachteile als irgendwie Tor allein. Also allerhöchstens, wenn man irgendwie in ein privates Netzwerk rein will, wo man sowas nicht reintun darf. Ja. Und eben Tor ist eigentlich, die Hidden Services sind dafür gedacht, nicht entdeckt oder geschrieben dafür, um auch auf Serverseite anonym zu bleiben. Wenn man das vorhat, dann muss man viel, viel mehr noch machen. Mit zum Beispiel dem Apache sagen, dass er nicht verrät, wie sein eigentlicher Hostname ist. Am besten auch den Apache nur auf Localhost laufen lassen, dass er nur über Tor erreichbar ist. Gleiche gilt für SSH, weil es gibt durchaus Möglichkeiten über Statistik zu sagen, okay, die Kombination von Versionsnummer und SSL-Version und sonst was, die ist so selten, das muss dann der Server sein. Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man es darüber hinkriegt, aber die Möglichkeiten bestehen. Also, was man da alles machen muss, da möchte ich heute nicht drüber vortragen, weil das ist auch nicht mein Ziel, aber eben Vorwarnung, da ist mehr Arbeit dahinter, wenn man das haben will, die Anonymität. Ganz kurz noch zu Alternativen, wenn das zu heikel ist. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, Tor, da lande ich ja gleich auf irgendeiner Blackliste vom Bundesnachrichtendienst oder so, wenn ich Tor benutze. Ich bin der Meinung, das ist, die Blackliste müsste so groß sein, weil das benutzen so viele Leute, dass das eigentlich nicht relevant ist, aber selbst überlassen, ob er das benutzen möchte oder irgendwo, ja. Also ich habe keine Angst, sagen wir es mal so, dass ich deswegen in irgendwelchen Blacklisten lande. Ich nutze es auch schon seit Jahren und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas im Leben schwerer gemacht wird deswegen. IPv6 ist natürlich schön, wenn man das hat. Wenn man es nicht hat, gibt es das Paket oder dieses Projekt Meredo. Das ist ein, eine Teredo-Implementation für Linux und FreeBSD. Teredo ist das IPv6-Tunnelprotokoll, das mit Windows 7 XP irgendwie eingeführt worden ist, damit jeder Windows-Rechner auch IPv6 hat. Apt-get install Meredo und man hat im Normalfall IPv6, wenn es nicht irgendwie geblockiert wird. Dann gibt es noch so automatisierte Gateway-Dienste, wo man sagen, wo man irgendeine Client-Software installieren muss, JaylorNet und PageKite. Da kann man einfach sagen, okay, ich möchte den Port von meinem Rechner im Internet verfügbar haben und dann kann man irgendwo bei der Firma dort unter meinname.pagekite.com oder jela.net lauscht dann irgendwie einen Webserver oder manchmal auch einen anderen Dienst, kann man machen. Und der tut dann eine Verbindung aufbauen zu dem Programm, das lokal bei mir auf dem Rechner läuft und das verbindet dann wieder mit dem Service bei mir auf dem Rechner, egal wo der Rechner steht. Das ist eben für einzelne Rechner, also die Idee ist so gedacht, so, wenn ich eben Stichwort Heizungssteuerung über das Internet verfügbar machen will oder irgendeinem Kollegen zeigen, du, guck mal meine tolle Web-App, die ich gerade hier auf meinem Laptop entwickle, kannst du da im Internet aufrufen über so einen Dienst. Oder eben Zero-Tier, das ist bei mir noch auf der To-Do-Liste zum Ausprobieren, das ist ein VPN, das im Prinzip auf Layer 2 funktioniert, also ein LAN bereitstellt und keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder ähnliches, sondern wirklich, man hat dann ein virtuelles LAN, wo man selber mit DHCP rumexperimentieren kann, mit Routing, mit Angaben, über welches Gateway rausgegangen werden soll, etc. Bis auf Meredo ist allerdings momentan nichts davon für Debian paketiert. Alle möchten aber es gern für Debian paketiert haben. Oder auch PageKite ist paketiert, steht da. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Demo über. Das sollte eigentlich noch reichen in 20 Minuten. Ich schalte den Raspi jetzt erstmal wieder ab. Ja, haben hier, na, das ist die falsche, da war es, stopp. Da ist der Raspi, dann schalten wir einfach mal ab. Egal. Ein Köpfchen kommt raus. Abgebrochene Fingernägel sind nicht gut.
Büroklammer einstecken.
Man hat Werkzeug. Nein, hat Werkzeug. Sackmesser, Pinzette. Ja, kommt raus. Geht doch. Ich muss das hier nicht durch die Gegend schmeißen, wenn ich hier rumwerke. Also, hier habe ich noch eine Rutsche irgendwo. So, da haben wir ganz viele Sachen für den Raspberry. Einfach die irgendwie reinpacken. Defs.de stimmt, das habe ich vorhin nachgeschaut. Nicht, dass wir irgendwie die Festplatte überputzen oder so. Ja, schauen wir noch einmal kurz oben. SDE, ja. Achso, ich habe so. Also. Übrigens, eine sehr schöne Option bei neueren Versionen von DD ist dieses Status gleich Progress. Das sorgt dafür, dass ihr hier unten diese nette Statistik bekommt, die man sonst früher irgendwie immer noch nur mit Kill-Hook oder sowas bekommen hat. So. Ist auch einigermaßen flott dank USB 3. So, was ich jetzt mache, ist im Prinzip ein einigermaßen aktuelles Raspbian Stretch Lite, also die Serverversion ohne GUI, drauf zu kopieren auf die SD-Karte. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Gigabyte oder sowas. Müsste eigentlich langsam voll sein. Okay. Ja, 1,2. machen wir hier in der Zwischenzeit weiter. Was ich da benutze, genau, ist, ist das Tool ARCAD, ist im Prinzip ein CAD, das aber aus einem Archiv heraus eine beliebige Datei ketten kann. Das kommt aus dem Paket A-Tool, A für Archiv und der Rest, ja, halt, was man so braucht. Da gibt es auch ADIF und ALS und so für LS in Archiven. Schauen wir mal, noch nicht ganz fertig. Ah, jetzt ist er noch auf die SD-Karte am Schreiben. Der Rest war gebuffert, vorhin war es schneller. Machen wir hier mal weiter, was ich noch machen will. Ich habe hier dann Raspberry Pi über eine serielle Konsole angeschlossen, weil, naja, also hier hätte ich ja zwei Beamer gehabt, das wäre fast noch gegangen. Aber sicher ist sicher. Ja, immer noch nicht fertig. Ah, da kopiert er immer noch. Gut. Hier für mich die Notizen, wie ich das Kabel anschließen muss. Mittlerweile weiß ich es ungefähr auswendig. Um auf die serielle Konsole zuzugreifen, die per USB hier aufgetaucht ist, benutze ich Screen, geht auch mit anderen Tools, Minicom, SIO, nicht mit TMUX, weil TMUX hat keinen serielle Konsole-Support. Einer der Gründe für mich, immer noch Screen zu benutzen. Nicht der einzige. Ja. Picocom ist auch noch ein Tool dafür, gibt es diverse. Das blinkt immer noch. Der Screen läuft schon, habt ihr vorhin ganz kurz gesehen. Jetzt hat es fertig aufgehört zu blinken, gut. Jetzt soll ich noch eben diese Befehle hier ausführen. P-Mount ist ein nettes Tool, das auch User als entfernbare Medien mounten lässt und automatisch unter Slash Media. Finde ich ganz nett, muss man sich nicht ganz so mit den Optionen rumschlagen. Das mache ich jetzt, machen wir es hier, das ist egal. P-Mount, so, und dann ist hier unter Media SDE1. Ist da halt das Bootverzeichnis vom Raspberry Pi. Dann diesen Befehl, der tut die serielle Konsole einschalten. So. Und mit diesem Befehl, ja genau, der eine stellt sie für den Linux-Kernel ein und der andere für den Grub. Ja, da habe ich noch was vergessen, dann kommt noch der Schlons hinten.
Ja, Shift-Klick am Ende.
Okay, ja, beim nächsten Mal. So, das hier, minus i, sagt editierte Datei, statt irgendwie mir das auszugeben. Und dann wieder das Unmount, geht genauso einfach. So, sehen wir jetzt noch einmal das Sync, soll das Unmount schon gemacht haben. Kärtchen raus, hier wieder rein. So, wieder zurück zum Folienscreen, haben wir am Laufen, das läuft hier. Und jetzt sollte hier gleich der Raspi booten, wenn ich den Strom wieder anschließe. Und zwar sollte er sich auch auf der seriellen Konsole melden. Schauen wir mal. Blinkt was? Ah ja. Bootfilesystem resizen. Der Boot in 5 Sekunden. Gut. Der Font ist fast ein bisschen zu groß für solche Fenster. Ich mache den gerade noch ein bisschen kleiner. Könnt ihr es immer noch lesen da hinten? Gut. Weil wenn nachher irgendwie Raspi Config oder sowas kommt, das macht auch wieder so 80x25 Fensterchen. So, gehen wir mal in Folien weiter, was ich jetzt alles noch machen muss. Raspi Config, genau. Ich benutze nicht Wi-Fi, sondern das Kabel, weil beim Wi-Fi bin ich mir letztes Mal kräftig auf die Schnauze geflogen, habe irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, bis ich irgendwie überhaupt Netzwerk hatte. Deswegen die Lösung wäre mit Kabel. Also, auch wenn jetzt die beiden miteinander verbunden sind, ich gehe nachher über das Tor-Netzwerk drauf oder eben oder über die serielle Konsole und nicht über SSH direkt. So, mittlerweile hat hier was gebootet. Ah, sagt man sogar die IP-Adresse. So, jetzt kann ich als User Pi einloggen mit dem allseits bekannten Passwort Raspberry. Der ist aber hier hinter NAT, da kommt ja nicht dran. Und, Tor ist noch nicht drauf und der Hidden Service vor allem nicht aktuell. Ja, diese Befehle hier sollte ich einmal ausgeben. Update brauche ich, um aktuelle Paketlisten zu bekommen. Weil wenn ich jetzt Tor aktuell installieren will und ein Sicherheitsupdate von Tor verfügbar ist und die alte Version schon nicht mehr, dann würde er die nicht finden. Was ich jetzt nicht mache, ist hier die ganze Software updaten, weil das bräuchte einfach zu lang während dem Vortrag. So. Ja, er sagt eben, 29 Updates wären da, die lassen wir aber jetzt bewusst aus. 6Z. Einmal Tor installieren, ohne Recommends. Eben also Recommended Packages, die Progressbar, das liegt daran, dass sie so auf der falschen Stelle sitzt, liegt an der serien Konsole, weil er nicht weiß, wie groß mein Fenster ist. Er tippt halt dann auf 80x25 und das ist es halt nicht. So. Aha. Interessanter Mirror, okay, kannte ich auch noch nicht. Das ist ein Redirector, der immer mal wieder irgendwo auf einen anderen Mirror zeigt. So, so. Und dann, wir wollen natürlich irgendwie einen Webserver drauf haben, also einmal bitte Apache, auch ohne empfohlene Pakete, weil, ja, das ist halt jetzt ein bisschen unschön hier mit der Anzeige. Er lädt runter und oben läuft wieder der Bar. Ich glaube, ich sollte nochmal ein Reset machen von der Konsole. Also es installiert jetzt ein Apache. Unten sieht man es in der vorletzten Zeile gerade so ein bisschen. Also jetzt irgendwelche Module aktiviert und weiß der Geier, was macht. Systemd irgendwas, Targets, Wants. So, kurz ein Reset. Das müsste gehen. So, dann haben wir wieder hier oben. So, und jetzt, damit ihr auch nachher erkennt, dass das die Apache, die Vorhaltseite ist, von der ich rede, ersetze ich hier das Apache 2, die wir an die Vollpage durch Apache on the Tor as VPN Demo Raspberry Pi. Automatisiert, habe ich beide alles, ja, so, einmal. So, schauen wir einmal rein in die Seite. Da steht dann irgendwo muss was von Tor stehen, da. So sieht der Titel jetzt aus, der müsste nachher irgendwie auf der Webseite erscheinen. So. Jetzt geht's weiter als Root, weil eben da etc. Tor.rc kann man nur als Root editieren. Na, so. Sudo-i, damit ich eine Root-Shell krieg. Na?
Ping, ping, ping.
Geht doch. Das hat mir jetzt gefehlt. Vielleicht noch einfach mal so eins. Also, ist nicht drauf. Brauchen die Ei. So, und jetzt suchen wir hier nach Hidden Service. Da seht ihr, sind halt die beiden Beispiele hier drin. Ich tue jetzt erstmal das hier auskommentieren. Und hier kann man eben, wenn man eine andere Adresse haben will, eben Other Hidden Service oder was einem immer gerade einfällt an Namen, ist eigentlich egal. Ich mache jetzt erstmal den Port 80. Speichern, Service, Tor, Reload. Dann existiert, hätte ich vorhin zeigen können, dass das vorher nicht existiert hat. Aber, ja. Hidden Service. Am Datum seht ihr, das ist gerade eben. Er hat, glaube ich, noch britische Uhrzeit, nicht? Oder UTC wahrscheinlich sogar. So, und da ist jetzt halt ein Hostname drin. So, ist halt jetzt irgendwas. Und rein theoretisch sollte ich den jetzt erreichen können. Und zwar machen wir das mal auf einem neuen Fenster. Da benutze ich eigentlich ganz gern den X-Links. Wie hieß das nochmal? Irgendwie so. Minus Socks Proxy Localhost 9050. Ich weiß, man kann es gerade schlecht lesen. HTTP. doch nicht über die Proxy. Über die Proxys. So. Schauen wir mal. Voilà. Apache on the Tor as VPN Demo Raspberry Pi. Der ist hier angekommen und nur so als Beweis, log Apache 2, müsste eigentlich im Access-Log drin stehen. Da ist auch schon irgendwo ein Android drauf und irgendein Windows. Also ihr seht offensichtlich, es funktioniert und ich vermute mal, der hier bin dann wahrscheinlich, nee, Windows, oh, welches ist meiner? Wenn ich links 2 sage, bitte nur Proxys benutzen, dann setzt er zwangsweise, weil er meint, ich benutze Tor, ich muss anonym sein, den Text auch auf Firefox, den User Agent. Hier sagt einer Hallo Typix, damit ist wirklich bewiesen, dass jetzt irgendwie der von hier aus über Tor erreicht wird. Und seht auch, alle die Requests kommen von Localhost hier, 127.0.0.1. Also, irgendwie, und wenn er dann eine IP blocken wollt, geht nicht. Also ist ein bisschen exponierter in sicherheitstechnisch als normaler Webserver. Gut. So viel dazu. Ja.
44, 45.
Danke. Ja, es kommt auch nicht mehr viel. Das hatten wir schon, eben die Adressen. Den Logcrawlerweise habe ich jetzt nicht benutzt, das ist aber egal. SSH. Als erstes Passwort ändern, bevor ich das aktiviere, weil sonst kommt ihr mit Pi und Raspberry rein. Das will ich nicht. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, das Sudo kann ich weglassen, weil ich bin eh gerade schon als Root drin. Recipe-Config, Change-User-Password. Ja. Muss aufpassen, dass ich beim Vorteil das Passwort nicht mitspreche. So, und dann muss ich irgendwie noch den Interfacing Options SSH, das ist auch mal wieder woanders im Menü. Ja. Okay. Finish. Wenn ich jetzt SSH Localhost sage, sollte er auch genau was tut. Da sehen wir auch schon mal den Key, den wir gleich sehen werden. Das ist auch eine Methode, den Key zu überprüfen, einmal auf dem Rechner selber auf Localhost gehen. Ja. So, das haben wir. Genau, jetzt müssen wir den Hidden Service einrichten. Also, wieder in die Tor-RC. Also einmal der. So. So, ich tue jetzt hier diese Zeile nicht auskommentieren, weil ich es unter der gleichen Adresse verfügbar machen will, sondern tue einfach hier unten diese eine Zeile mit Port 22 auskommentieren. So, Service Tor Reload, Passwort haben wir geändert. So, jetzt Folien. Hammer. Und jetzt kann man mit diesem Kommando hier den Usernamen nachher nicht vergessen. Auf den neuen, also neue Shell. Ich mache das auch ein bisschen größer für euch. Das war noch die. Na, da kann man auch ein bisschen noch größer, das ist egal. So, das da, und dann muss ich von drüben nochmal den Hostnamen. Get Hostname. Copy paste hier. Dieses Fenster. Ja. So, gucken, ob es klappt. Braucht immer ein bisschen. Weil bis der Tor-Circuit, also Kreislauf, aufgebaut ist. Mal gucken, braucht es lang, aber passiert nichts. Tor-Reload habe ich gemacht. Jetzt können wir hier mal irgendwie schauen, Tail minus F, war Lock, Out, Lock. Also es ist gar nicht drauf. Habe ich gar nicht installiert. So. Ja. Passwort change, ja. Listening, Connection closed. Localhost. Also machen wir mal. Das sind die Folien. Genau, hier wollte ich hin. Nichts ganz leicht, machen wir es mal andersrum. Minus V noch, dann sagt mir SSH, was er macht. Er schickt irgendwelche Sachen rüber. Irgendwas übersehen. Executing Proxy Command, ja. Ja, der hängt irgendwo auf die Folie. Habe ich irgendwas vergessen mitzukopieren? Anyway, jetzt lassen wir den mal. Na, das war die falsche Folie. Hier wollte ich ihn. Probieren wir es mal kurz anders noch mit dem Config. So, da haben wir irgendwo. Hier haben wir schon vom letzten Vortrag. Da müsste ich jetzt eigentlich bloß noch den Hostnamen eintragen. Da ist noch nichts gekommen, aber ich bräuchte den. Muss man auch abbrechen. Hostname nochmal. So. Ja, das hat beim letzten Mal funktioniert. Also, vielleicht habe ich mich vorhin nur beim Copy-Paste vertan. Also. SSH-V, dann sehen wir, was passiert. Mein Pi via Tor. Ja, so ist das Gleiche drin, aber es passiert irgendwie nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Gut, wir haben ja gesehen, beim Port 80 hat es funktioniert. Habe ich dann noch zu einer History gucken? Ja, habe ich nochmal reloaded. Habe ich da irgendwas vergessen einzukommentieren, auszukommentieren? Ist eigentlich drin. Localhost 22. Apache Webleaf.
Hinweis, 10 vor.
Ja. Ja, du, also Demo für den Webserver hat funktioniert. Ihr habt da hier gesehen. SSH weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht ist irgendwo Netzwerk gerade zusammengebrochen für ein RESPI oder sonst was. Funktioniert aber theoretisch auf die gleiche Art. Was wir hier einfach sehen ist General SOX Server Failure. Okay. Also ist irgendwie anscheinend das Tor hier auf meinem Laptop. Hat der überhaupt noch Internet? Hat er ja. Das war Guido oben draußen. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Und zwar nehme ich einfach hier. Irgendeine Rutsche. Service, Tor, Restart, Tail, MSF, Log, Tor, Log. Da passiert sehr wenig. Gut, dann lassen wir es dabei. Ich mache mit den Folien fertig. Hostkey verifizieren habe ich euch vorher schon gezeigt, wie es geht. Entsprechend, ja. Und dann wären wir auch schon auf der letzten Folie einfach, ja, falls ihr mich kontaktieren wollt, abe.debian.org, die Folie nochmal, den Link dazu. Die Raspberry Pi Images, falls ihr das so nachbauen möchtet, Webseite vom Tor-Projekt, der Tor-Browser findet sich auch dort. Diese Gateways zum Tor-Netzwerk, die nicht anonymen sozusagen, tor2web.org und auch noch interessant, wenn ihr wissen wollt, wie Tor intern ein bisschen genauer funktioniert, gibt es in der deutschen wie auch in der englischen Wikipedia entsprechende Artikel, die sind recht ausführlich und trotzdem einigermaßen allgemein verständlich. Ja, und dann wäre es das auch fast in der Zeit und diesmal ohne Netzwerkprobleme, da bin ich fast schon stolz drauf, nachdem das beim letzten Mal nicht so geklappt hat, wo ich den gehalten habe. Dann danke ich fürs Interesse, hat mich gefreut, wie voll es war. Und falls ihr noch Fragen habt, ich bin jetzt sicher noch die 10 Minuten da bis zum nächsten Vortrag oder nicht mehr ganz. Und sonst am Debian-Stand drüben kurz vor der Fressecke.